Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich freue mich heute sehr, mit einem alten Wegbegleiter zu reden. Herzlich willkommen, Mike.
Ja, hey, Rick.
Mike Aaron Egger ist heute dabei. Vielleicht kennt ihn auch der ein oder andere von Instagram. Da bist du ja unter Mike Mono unterwegs und hast ja auch schon echt eine richtig gute Fanbase da aufgebaut.
Korrekt, ja.
Und genau, wir sind vor allen Dingen, oder wir kennen uns eigentlich schon sehr, sehr lange, sind zusammen in den ganzen Nachwuchsklassen gefahren, hatten, würde ich sagen, eine ja, ähnlich erfolgreiche Nachwuchszeit, waren beide Talente. Und ich glaube, wir haben uns einfach mal, oder wir kennen uns lange, sind immer in Kontakt geblieben. Und ich glaube, wir haben einfach mal gequatscht und haben dabei gemerkt, dass es eigentlich vielleicht, wir hoffen es, dass es wert ist, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Auch einfach mal so über, ja, die sozusagen die unterschiedlichen Wege zu reden, dass wir eigentlich als Nachwuchsfahrer beide das Ziel hatten, Profis zu werden. Ich war so glücklich, dass es in meinem Fall, hatte ich das Glück auf meiner Seite und es hat geklappt. Und du wurdest durch eine Verletzung zurückgeworfen und andere kleine Dinge, die halt da hereingespielt haben, dass es bei dir nicht geklappt hat. Und ich glaube, wir fanden das so ein bisschen motivierend, einfach mal darüber zu sprechen, wie man dann auch mit so einer Enttäuschung umgeht und ja, wie du jetzt dann trotzdem dein Glück in deinem Leben gefunden hast. Hoffe ich zumindest mal. Und deswegen herzlich willkommen, Mike.
Ja, nochmal vielen Dank, für die, dass es jetzt auch geklappt hat. War jetzt noch ein bisschen stressig für dich auch die letzten Tage, jetzt kurzfristig angereist und nach Depanne, oder? Nach Depanne gehst du jetzt, oder bist du jetzt?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Das ist krass, ja.
Ja, das war so, man kann das mal kurz erklären, ich glaube, wir haben uns schon vor einem knappen Monat oder so mal kurz telefoniert und haben das besprochen, wie das alles aussehen soll. Und hatten wir, glaube ich, oder das erste Telefonat hatte ich komplett vergessen, das ist mir durchgerutscht. Dann beim zweiten Telefonat hat es endlich geklappt. Und jetzt haben wir eigentlich seit 4 Wochen mal versucht, einen Termin zu finden, wo wir beide Zeit haben und auch mal entspannt einfach sprechen können. Hatten uns dann eigentlich auf den Montag verabredet, also den gestrigen Montag. Und dann wurde ich aber sozusagen relativ kurzfristig vom Team angerufen, dass ich jetzt auch noch nach Depanne muss oder darf und das Depanne-Rennen fahre am Mittwoch und dann noch am Freitag Harrebeke und am Sonntag Gent Wevelgem, also sozusagen die Klassiker in Belgien gehen los. Und vielleicht auch noch ganz kurz, weil ich in der letzten Folge gesagt habe, dass mein nächstes Rennen Mailand-San Remo ist. Die es genau verfolgt haben, werden es gesehen haben. Ich war da nicht am Start, weil mich dann eine Erkältung eingeholt hat. Ich spreche auch immer noch ein bisschen nasal. Und somit musste ich leider schweren Herzens Mailand-San Remo absagen. Aber das nur kurz zu meinem Rennprogramm, da zur Aufklärung. Jetzt kommen wir zu dir. Wo nimmst du gerade auf? Wo bist du?
Also ich bin ja jetzt erst vor kurzem umgezogen nach Hamburg. Also ich mache jetzt hier gerade mein Praxissemester oder man nennt es auch gerne Industrieprojekt bei einer Medizinfirma, die hauptsächlich Prothesen herstellt, also Endoprothesen, Hüftgelenksprothesen, Schulter, Wirbelsäule, alles Mögliche. Und da bin ich quasi als Nachwuchsingenieur gerade tätig. Studiere ja noch in Offenburg Biomechanik. Habe ich ja angefangen, nachdem es dann mit dem Radfahren nichts geworden ist. Und jetzt bin ich da vor knapp, bin jetzt glaube ich auch schon wieder 3 Wochen fast hier in Hamburg. Und ja, groove mich hier so langsam ein und so gut wie es halt zu Corona-Zeiten geht, ist natürlich alles ein bisschen ja, monoton, kann man fast sagen.
Ja, ich hab gestern noch mit einem guten Freund geredet. Der hat mir auch gesagt, ey, es geht ihm jetzt so auf die Nerven, immer das Gleiche. Er arbeitet, wenn er mal Zeit hat, fährt er noch ein bisschen Rad. Und das war's auch. Und ich glaube, heute Nacht wurde verkündet, dass wir noch bis zum 18. April über Ostern nochmal einen richtigen harten Lockdown kriegen. Ja, und ich glaube, das Corona-Thema ist einfach super nervig und eklig einfach. Und mittlerweile hängt es allen zum Hals raus. Es bringt ja nichts. Irgendwie müssen wir da durch. Auch einfach irgendwie halt impfen, damit wir da mal irgendwie weiterkommen auch. Aber gut, das hier ist kein Virologen-Podcast, das ist ein Radsport-Podcast.
Ja, definitiv.
Deswegen versuche ich mich da nicht mal oder mich mit meinem Halbwissen auch zurückzuhalten. Und kommen wir zu dir. Weißt du noch, wann wir uns kennengelernt haben oder wann wir unsere ersten Rennen so zusammengefahren sind?
Wie könnte man das vergessen? Also richtig Kontakt hatten wir ja eigentlich so in der U15-Klasse so, wo es dann die ersten großen internationalen Rennen, da war jetzt gerade, wo ich hier nach Hamburg gezogen bin, Deutsche Meisterschaft Hamburg, wo Thomas Schneider hier, Shoutout an Thomas Schneider, gewinnt in Hamburg damals ja, U15, ne? Das Rennen vor, glaube ich, Dominik Reuter und Jonathan Bühn. Ja. So, ja. Das war ja, so ja, ich die, bin, die ich ersten Berührpunkte, ja. Da hat es ja einige gekostet, ne?
Ja, das war U15, war immer kriminell, gerade bei der Deutschen, da waren alle nervös und hatten alle einen Stift in der Hose. Da bin ich auf jeden Fall in der letzten Runde gestürzt, ja. Und nee, klar, und dann U15, dann damals war ja noch so gerade Kids-Tour, dann gab's noch die Südpfalz-Tour, sind wir immer gefahren.
Vattenfall, ja. Young Classics gab's.
Vattenfall, Young Classics, genau.
Bist du, glaube ich, aber nie gefahren, so, oder? Vattenfall, Young Classics, bist du die mal gefahren?
Ich glaube, dieses Eintagesrennen bin ich mal gefahren. Aber die Rundfahrt an sich, nee, bin ich nie gefahren. Dann sind wir, glaube ich, wann bist du in die Nationalmannschaft gekommen? Du bist ja schon relativ,
zum gleichen Zeitpunkt wie du.
Okay, also nee, zu den Junioren.
Ach nein, zu den Junioren, aus der U17 raus. Du warst ja, es gab schon eine U17, oder? Gab es schon eine U17?
Nee, ja, also es gab schon, aber ich bin auch so richtig in die Nationalmannschaft auch erst von der Jugend dann in die Junioren gekommen. Ich bin nur im zweiten Jahr Jugend, bin ich sozusagen
ASVÖ, ne?
Als, genau, ASVÖ, oder wie auch immer man das nennt, die bin ich gefahren. Und für den BDR, genau. Und das weiß ich noch. Wir waren auf jeden Fall, wie schon gesagt, du bist ja mal fürs Team Rothaus gefahren oder Baden-Württemberg. Und ja, ich bin dann für Thüringen später gefahren, deswegen sozusagen waren wir dann eigentlich immer Kollegen in der Nationalmannschaft und sind da viele Rundfahrten und Rennen miteinander gefahren und halt in die Bundesliga-Rennen und die Sichtungsrennen gegeneinander, würde ich mal sagen. Haben uns aber eigentlich immer gut verstanden und ich kann mich vor allen Dingen noch genau an, ich glaube, das Rennen, was uns am meisten beide geprägt hat, war gerade das Junioren-Bundesliga-Rennen in Frankfurt. Das war 2011 war das, 2011, als wir bei Frankfurt, wie auch immer man das Rennen mittlerweile nennt, rund um den Finanzplatz, Eschborn-Frankfurt, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir beide da zusammen ausgerissen. Im Finale des Rennens und waren beide zu zweit vorne und erzähl du mal gerne, wie das
du
alter, für dich
du war. Alter Ausreißer, du. nee, du hast was ganz Prägendes vergessen, Rick. Was ganz Prägendes ist mir neulich nämlich eingefallen. Kannst du dich noch erinnern, wir waren zusammen in der Lunigiana-Rundfahrt mit Jascha.
Ja, doch, das weiß ich
also
noch.
Nur Erstjährige und Jascha, ne? Und dann waren wir ja alle eigentlich echt gut in Form, weil die Rundfahrt ja Italien halt, ne, war ja echt brutal hart. Und dann war das letzte Bundesliga-Rennen, Neckar-Westheim.
Stimmt, weißt du das noch? Das war schon.
Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, wenn ich gegen jemanden verloren habe, 1-1, war es immer gegen dich. So, das war nämlich stimmt, da war ja, auch stimmt. ein Sturz vorm Ziel und das war ja so ein ansteigender Zielsprint, so wie bei der UAE, wo du auch so gut gefahren bist mal. Und da kam ich von hinten angerollt, so vorne haben sich alle angeschaut. Und ich weiß es noch genau, weil deine Mutter so ungefähr 300 Meter vom Ziel ist sie den Berg hochgelaufen. Und ich kam von hinten mit Schwung und habe gedacht, hey, den Schwung jetzt wegfallen zu lassen, mache ich jetzt nicht. Und bin halt einfach diesen Sprint gefahren und kein einziger ist mitgegangen. Niemand ist mitgegangen, weil alle haben gedacht, 300 Meter, das fährt keiner. Nur einer ist mitgegangen und das warst du. Und dann habe ich gedacht so, ja, Alter, ich gewinne das Ding. So geil, ich gewinne jetzt. Und 5 Meter vom Ziel kommst du an mir vorbei und ich denke so, Digga, nein. Und jetzt so auf dem letzten Meter an mir vorbei und ich war so, oh, Mann.
Ja, stimmt, verloren. Das weiß ich noch. Da habe ich mich richtig vorbeigeekelt, aber ja, so Bergaufsprint, das kann ich doch ganz gut. Da konnte ich vor allen Dingen auch früher immer gut. Stimmt, das weiß ich noch.
Wir waren sogar so schnell, dass danach uns die Zeit gestoppt worden ist, ne?
Wir haben ein richtiges Loch gerissen, naja.
Ja, ja, und dann war, halt Frankfurt, war, ne? Frankfurt, genau, das war, genau.
Aber,
das war
aber so, wir können ruhig noch da darüber ein bisschen reden, aber das war ja wirklich was Besonderes. Also erstmal, wie du sagst, sind wir diese Lunigiana-Rundfahrt gefahren und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist Jascha hat für uns so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Ich weiß noch, für mich war das wirklich, wie man so schön sagt, Speisen und Reisen mit dem BDR. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe da in dem Rennen keine große Rolle gespielt. Es war sehr bergig und es war für mich so wirklich vor allen Dingen auch so eine Erfahrung zu sehen, okay, krass, so schnell können Juniorenfahrer auch fahren, Wahnsinn. Es war nochmal international nochmal was ganz anderes.
Jan Pollank und, mitgefahren, hat eine Bergetappe gewonnen.
Ja.
Nicolo Bonifacio, kennst du ja auch, war auch dabei.
Ja, klar. Da waren richtig gute dabei und genau, und dann, aber ich weiß auch noch, weil wir waren da in so einem richtig geilen Hotel am Meer und das war für mich wirklich so, ich bin da angekommen und dachte so, oh geil, Italienurlaub. Es war so richtig schwer, so, ach, jetzt fahren wir hier rennen, ey, so als 16-, 17-Jähriger da umzuswitchen. Ja, aber wie du sagst, also man hat halt dann extrem gemerkt, wir hatten diese 5 Tage Rundfahrt in den Beinen. Und ich glaube dann, das Wochenende danach war das Mannschaftstreffen in Gentin. Und diese Rundfahrt hat mir unglaublich Form gebracht. Ich bin damals, weiß ich noch, mit Felix Fischer, Kevin Predatsch und Fabian Thiel. Und die waren alle drei zweites Jahr und ich war Erstjähriger. Wir sind dann zu viert deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren geworden.
Stimmt.
Oder ich weiß gar nicht, ob das deutsche Meisterschaft war oder nur Bundesliga-Rennen, aber ist ja auch egal.
Da war es tatsächlich nur Bundesliga, da habe ich mich so geärgert.
Genau, da war es nur Bundesliga. Aber genau, auf jeden Fall haben wir das gewonnen und das ist das. Und dann war so, oh geil, erstes Bundesliga-Rennen gewonnen, aber halt in einem Mannschaftszeitfahren. Und dann das Wochenende darauf, wie du sagst, dann war das Bundesliga-Rennen in Neckarwestheim. Und dann gewinnen wir beiden als Erstjährige sozusagen. Ich war Erster, du warst Zweiter. Und das war sogar mein letztes Rennen der Saison oder so. Und ich habe dann, glaube ich, sozusagen mit 2 Bundesliga-Rennen bin ich dann, glaube ich, auf Wolke 7 in die Offseason geschwebt. Und stimmt, ey. Siehst du, ey, guck mal, das habe ich schon wieder komplett vergessen, ey. Cool, dass du mich daran erinnerst. Mega, mega. Genau, und dann kam Frankfurt. Da kannst du jetzt gerne erzählen.
Ja, ich weiß es noch. Das war ja da Silvio Herklotz damals. Ich fange da immer bei der Geschichte der Römer an, aber das war halt auch einfach so ein Typ so, von dem jeder immer geredet hat und jeder wusste, wenn Silvio fährt, dann fährt Silvio. Und dann ist er, glaube ich, vorm Feldberg weggefahren und ist doch ein 80 Kilometer Solo gefahren. Und dann hat sich doch irgendwann es hat sich ja gar nicht am Berg entschieden, sondern in irgendeiner komischen Ortschaft, wo es über so ein paar Wellen ging. Da ging es irgendwie so über ein paar Wellen und hat sich da so eine 20-Mann-Gruppe oder so gelöst und da waren eigentlich fast alle vom BDR vorne. Und da war ich mal, war es irgendwie noch so 20 Kilometer und ich wollte an so einer Autobahnbrücke mir was zu trinken und zu essen holen, weil ich hatte nichts mehr. Und irgendwie hatten sich dann alle vom BDR beraten, sie machen jetzt eine Gruppenattacke. So, ich weiß auch nicht, das sind ja dann Ruben, da waren ja irgendwie, alle haben vorne attackiert und ich war ganz hinten. Und dann war ich so, oh Mann, vorne geht die Post ab, ich kann nichts machen. Und dann, ach, scheiß auf die Trinkflasche und den Riegel. Und dann habe ich versucht, nach vorne zu fahren und habe gesehen, dass es vorne schon so anfängt zu reißen. Und dann bin ich halt einfach so wie immer, habe ich den Schwung halt mitgenommen und ich habe gesehen, dass nur ein Fahrer, du bist nämlich vorne gefahren im Unterlenker und hast nach hinten geschaut, so auf die Art, kommt jetzt noch was? Und dann hast du halt gesehen, dass ich von links halt total angeschossen kam mit dem ganzen Schwung, bin dann an dir vorbei und du hattest natürlich schon Fahrt aufgenommen und die hinten hatten alle schon die Beine hochgenommen. Und dann, ja, das war es eigentlich so der entscheidende Moment und dann waren wir zu zweit.
Ja.
Und ich weiß noch ganz genau, dann sind wir dir auf die Runde gegangen. Und bei mir gingen dann so krass die Lichter aus, weil ich hatte Hungerast, ich hatte nichts zu trinken. Bei mir, ich weiß nicht, ich habe mich einmal fast an einem Hinterrad aufgehängt. Und wir sind da durch die Innenstadt gefahren und du hast teilweise so den Leuten gewunken und ich bin so im Lenker gehangen. Bei mir ging gar nichts mehr. Ich war so raus. Und dann haben wir sogar noch kurz gequatscht, so irgendwie so, ja und, wie sieht's aus, kannst du noch und so? Und dann war ich so, ey, ich bin komplett raus. Bei mir geht gar nichts mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie ich heiße. Und dein Vater stand immer da an dieser 180-Grad-Wende mit dem Hund. Der ist ja so ausgerastet. Ihr müsst zusammenarbeiten und so. Und ich war schon so komplett raus. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Und dann war es ja tatsächlich nur noch, du hast mich quasi so ein bisschen mitgenommen. Und du hast natürlich dann am Ende deutlich mehr gemacht gehabt als ich. Ich habe dann nur so diese Anstandsführung gemacht, sodass du vielleicht mal eine halbe Minute Windschatten hast oder so, sofern das bei meiner Körpergröße überhaupt geht. Und dann bist du einfach, letzte Kurve war ja bei mir der Tank so leer. Du bist ja dann einfach, ging um die Kurve 180 Grad, du hast angetreten und bei mir ist dann schon, war dann schon vorbei. Ich bin dann so auf der letzten Rille noch ins Ziel gefahren. Maximilian Schachmann wird, glaube ich, Dritter. Mit einer Minute Rückstand.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, Schachmann wird Dritter mit einer Minute Rückstand dann.
Ja, ich weiß noch. Also wirklich, mir ist auch von meinen ganzen Bundesliga-Rennen in den Junioren ist das auf jeden Fall so mit Abstand, was mir am meisten so im Sinn geblieben ist, weil ich weiß auch noch, da man ist ja, ist eigentlich, also auch wenn ich so rückblickend schaue, muss ich auch wirklich sagen, deswegen tut mir das auch, kommen wir leider wieder zu Corona, so leid für die ganzen Juniorenfahrer, dass bei denen die ganzen Rennen momentan ausfallen, aber selbst in der U23 war es dann schon noch geil und hat Spaß gemacht, aber da war dann schon auch immer so ein bisschen dieser Gedanke im Vordergrund, ey, ich will jetzt irgendwie Profi werden, ich muss ja gut trainieren und Professionalität war groß geschrieben. Aber in den Junioren war bei mir wirklich noch so, klar wollte ich irgendwie gut sein, aber das war gefühlt so einfach so unbekümmert. Ich glaube, unbekümmert beschreibt es am besten. Und das war so schon in der Retro-Perspektive war das auf jeden Fall so die Altersklasse, die mir am allermeisten Bock gemacht hat. So auch so mit der Nationalmannschaft und so.
Man muss aber auch sagen, wir hatten auch geile Zeiten zusammen. Zum Beispiel die erste Rundfahrt, wo wir zusammen gefahren sind, das war Frankfurt-Main-Rundfahrt. Da waren wir 5 Erstjährige. Ruben im glaube ich, im gelben Trikot, verliert jetzt am letzten Tag gegen Bob Jungels dann. Ne? Und da war noch Robin Eckmann dabei als einziger Alter, Felix Donat.
Ja.
Wer war denn noch dabei? Max Bayer? War nicht Max Bayer noch? Ach.
Ja, Bayer war auch dabei, glaube ich auch, ja.
Da waren wir nur Erstjährige und das waren irgendwie total die geilen Erlebnisse, weil wir uns halt alles so gut kannten schon, ne?
Ja, wir hatten echt einen coolen Jahrgang. Es war auch irgendwie ein guter Mix, wie du sagst, so aus Leuten, die aus Cottbus kamen, so aus Berlin, ein, zwei so aus Erfurt, dann ganz viele aus dem Süden, einige aus NRW, also so aus diesen ganzen Radsport-Hochburgen, die es halt gab, sind immer die, oder, ja, über Jahre lang sozusagen sind wir für die Nationalmannschaft dann gefahren und haben uns am Wochenende gebettelt, aber es war auch wirklich viele Freundschaften dabei und es war auf jeden Fall cool. Also auch nochmal, weil ich jetzt gerade so ein bisschen abgedriftet bin, weil ich rede einfach super gerne über die Juniorenrennen und Frankfurt ist mir da auf jeden Fall auch am meisten Sinn geblieben, wie du sagst, weil ich war auch, wie du sagst, ich glaube, Silvio Herklotz hat wirklich super früh die Entscheidung gesucht und es war so im ersten Moment so resignierend, so, okay, ja gut, wer will denn jetzt da mitfahren, wenn der wegfährt, so. Und ich meine, ich hätte sogar noch diese 20-Mann-Gruppe, die habe ich, glaube ich, auch noch verpasst. Und ich weiß noch, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, ob ich da geträumt habe oder was auch immer, aber ich weiß noch, dass mein Bundesliga-Trainer oder allgemein mein Trainer in den Junioren, Michael Beckert, irgendwann mal mit dem Auto, das hat man ja eigentlich nie gemacht in den Junioren, aber ich habe mir dann auch wie du eine Flasche geholt und der ist so ausgerastet und hat so, willst du mich eigentlich gerade verarschen? So, da vorne sind alle vom BDR so, alles sozusagen dein Kaliber, warum bist du als einziger hinten im Feld? Das kann ich dann ernst sein. Und ich weiß auch, dass ich einfach so wie aus Angst an der nächsten Welle auch attackiert habe. Und es war gerade noch so da, wo ihr so eine halbe Minute oder so hattet. Und oder ich glaube, es war nämlich genau so, dass ich mir genau in dem Moment, wo ich was zu trinken geholt habe, seid ihr vorne weggefahren. Und er meinte, ey, Junge, ich höre hier gerade sozusagen, die fahren alle vorne weg und du holst eine Flasche, sag mal, spinnst du? Und dann bin ich so auf dem letzten Moment, glaube ich, auch noch hingesprungen. Und da weiß ich auch noch ganz genau, so wenn man sozusagen dann in Frankfurt reinkommt, man fährt immer über dieselbe Autobahn oder über dieselbe Brücke einfach. Und wir sind so, wie du sagst, so mit Schwung über die Kuppe rüber, dann die Abfahrt runter und hatten direkt, weil die sich hinten angeguckt haben, direkt ein Riesenloch. Und weiß auch noch, wir sind dann super starke Führung rein rausgefahren, bis auf die Runde und die erste Runde noch. Und wie du gesagt hast, in der zweiten Runde hast du schon die ganze Zeit gesagt, ey, Rick, bitte nimm mich mit, bei mir geht nichts mehr so. Und ich war immer so, okay, Mike und ich sind eigentlich gut befreundet. Aber wenn er mich jetzt verarscht, ne? Ich war richtig misstrauisch. Ich war so.
Ja, ich wollte es nicht sagen, okay, aber du hast dich auch noch in der letzten Kurve, hast du so nach hinten geschaut, verarscht er mich jetzt? Verarscht er mich? Und du hast so gewartet, so, kommt jetzt noch was? Und dann kam von mir nichts und dann bist du so gefallen, so, ah.
Ja. Ich war echt so, ey, wenn der mich jetzt hier verarscht und die ganze Zeit draufgelegen hat und dann die letzten 5 Kilometer jetzt vorbeifährt, boah,
Und ich meine, man kennt es, Junioren, ne? Das könnte vorkommen, klar. Ne?
Könnte vorkommen, genau. Aber ich weiß noch genau, ich bin da wirklich in der letzten Kurve so, ich fahre jetzt los und du lässt reißen, ja? Ich fahre jetzt richtig am Sprechen.
und bei mir war vorbei so und ich dachte so gedacht, was labert der noch? Ich kann gar nicht mehr.
Ja. Ach, das war witzig. Das war auch, und weißt du, das muss man jetzt auch einfach erzählen, weil das war so typisch auch für mich, dieses Auf und Ab. Ich weiß nämlich noch ganz genau, dass damals in den Jahren ging es ja auch erstmal rum, so jeder ist erstmal in seinem Landesverband oder in seiner Region Rennen gefahren und dann war immer. Das erste Blöde war immer, dass meistens Paris-Roubaix für Junioren und die Cottbus-Rundfahrt auf selbe Wochenende gefallen ist. Und da weiß ich noch, dass ich da lieber Cottbus-Rundfahrt immer gefahren bin als Paris-Roubaix. Und das war dann, ich habe mir halt immer gedacht, so alle BDR-Fahrer waren mega heiß auf Roubaix. Und ich war immer so, ja gut, dann fahren die besten 6 fahren Roubaix, dann kann ich Cottbus-Rundfahrt fahren. Das ist super, dann sind die nicht da. Und dann weiß ich noch, dann war die Bahnsichtung danach. Dann war ein bisschen Luft und dann war halt, wie gesagt, dann war rund um Köln, aber rund um Köln war nur so ein kleines Nachwuchsrennen an sich. Und das hatte ich gewonnen. Und sozusagen dann die Woche später war Frankfurt, dann habe ich halt das Bundesliga-Rennen in Frankfurt gewonnen. Und da war ich so typisch für mich so auf Wolke 7. So, ey, ich habe gerade rund um Köln und Frankfurt Juniorenrennen gewonnen. Ich bin eine richtig krasse Nummer. Und dann sind wir zur Terešín-Rundfahrt gefahren. Terešín Nations Cup in Tschechien. Und ich war, glaube ich, mit Abstand der schlechteste von allen 6 PDA-Fahrern, die da waren. So, das war auch eine richtig bergige Rundfahrt. Und ich dachte halt wirklich so, ich weiß noch, ich hab da irgendwo ein Interview gegeben und habe so richtig gesagt so, ja, und jetzt fahre ich zum Weltcup und da gehe ich auf Etappenjagd. Da gewinne ich auf jeden Fall eine Etappe. Und ich glaube, ich war so eine Etappe 7. und sonst war ich immer im Gruppetto. So, also richtig weit abgehangen. Und da gibt's nämlich, das muss man einfach erzählen, weil das so lustig war, weil damals war ja noch nicht wie bei den Profis, dass da so Autos hinterherfahren. Das heißt, ich war dann immer abgehangen und aber wirklich so, nicht irgendwie so ein bisschen abgehangen, so ich war so wirklich so, wenn 6 Fahrer abgehangen waren, dann war ich in den letzten 6 in diesen Fahrern. Und dann sind meine Eltern, weil die sind auch mitgefahren und die hatten Zeiten, sind mitgefahren nach Tschechien. Und das war mein Papa und meine Mama sind dann sozusagen, haben dann den Gruppetto-Wagen gemacht, sozusagen der zweite Wagen vom BDR, weil das erste Auto oder der Mannschaftswagen war ja natürlich hinter dem ersten Fahrer vom BDR oder den besten. Und ich war so weit abgegangen, dass mein Vater dann immer mit dem Audi hinter uns hergefahren ist und sozusagen gesagt hat, ja, wenn du einen Platten hast oder so, ich habe ein Laufrad im Auto. Und mir war das immer so hart unangenehm. Ich habe mir gedacht so, oh Mann, ey, ich bin hier als Letzter abgehangen und mein Vater und meine Eltern fahren noch hinter mir her. Wie unangenehm ist das denn, ey? Könnt ihr mal wegfahren? Und ich bin immer so nach hinten gefahren. Ich so, hey, jetzt fahr doch einfach weg so. Lass mich einfach in Ruhe. Und die so, nee, wenn du einen Platten kriegst, dann kannst du nicht weiterfahren. Ich so, ja, dann fahr ich halt nicht weiter. Ist mir egal, aber fahrt weg. Das ist mega peinlich. Ach ja,
ey. Hey, gab's glaube ich, irgendein Bild oder irgendwas total Peinliches war das bei dir, wo irgendjemand das Hinterrad gewechselt werden musste und der Mechaniker ist im Graben ausgerutscht oder sowas? Das fällt mir jetzt gerade ein, oder? Ich glaube, da bin ich falsch. Da gab's irgendwas, aber keine Ahnung.
Kann sein. Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber kann schon sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei der deutschen Meisterschaft gab es mal ein Bild, das war aber dann schon bei den Profis, bei der, ich glaube, in Wangen damals. Da hatte ich Platten, direkt erste Runde und da wurde ein Foto geschossen, wie mein Papa mir das Hinterrad gewechselt hat, das weiß ich noch. Und weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber gut, Frankfurt-Story machen wir einen Haken hinter. Wie ist das Jahr dann weiterverlaufen für uns beide in den Junioren, im zweiten
Junioren? Ja, für dich natürlich super, super gut, ne? Doppelstart bei der WM. Zuerst bist du ja Bahn-WM gefahren und das war ja noch richtig verpönt damals, so Bahn-WM und Straßen-WM dann, wie kann man das machen so, aber du hast es ja dann tatsächlich auch bei der Straßen-WM dann bestätigt, deine starke Leistung, ne? Ich meine, bei mir war es in dem Jahr dann, ich bin natürlich im ersten Jahr hatte ich ja 5. Gesamtbundesliga, war bei der Deutschen Berg 5. hab da 2. war bei der Lunigiana, glaube ich, auch 15. der Gesamtwertung. Also ich hatte schon wirklich hohe Erwartungen in mich selber im zweiten Jahr. Und dann, weiß ich noch, bin ich auch in Roubaix aufs Maul geflogen. War dann schon mal mager, ne? Und dann bin ich so ein bisschen immer so meinen eigenen Erwartungen hinterhergefahren, so Und ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich denn diese in dem Jahr. Also ich hatte schon noch ein paar Ergebnisse, die waren auch nicht schlecht. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich es da auch völlig dann übertrieben habe. Da habe ich mich selber so ins Ausgefahren, weil ich dann halt einfach so einen hohen Anspruch an mich selber hatte, dass dann irgendwann gar nichts mehr ging. Und dann bin ich da auch die ganze Zeit immer nur abgeschimmelt. Und dann weiß ich noch ganz genau, habe ich da bei Jaschas Vater angerufen. Ich weiß nicht, kennst du noch Jaschas Vater?
Ja, klar.
Total tiefenentspannter Typ.
Harald und Mario, liebe Grüße an der Stelle.
Ja, Grüße gehen raus. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hey Harald, bei mir geht gar nichts mehr. Und tiefenentspannt, wie er war, dass ich dann erstmal von mir alles erzählen lassen, wie denn so alles war in den letzten Monaten. Und dann habe ich gesagt, ja, so und so. Und hat er gesagt, ja, jetzt trainiere ich halt einfach mal eine Woche nicht. Und dann, weiß ich noch, bin ich zur Niedersachsen-Rundfahrt gegangen. Eine Woche nicht trainiert und natürlich so schlecht gefühlt, ne? Ich hatte ja Ansprüche irgendwie. Und dann hier direkt erste Etappe, Spitzengruppe mit Mats Würth-Schmidt, ne? Mit ja. Ruben noch, dann noch mit Martin de Greef, der später auch Vize-Weltmeister wurde dann. Da waren wir, glaube ich, auch 6 Leute. Dann habe ich da das Bergtrikot gewonnen und bin noch am Ende Zweiter geworden auf der Etappe. Und dann bin ich ja überraschend noch zur Trofeo Karlsberg gekommen, weiß ich auch noch, weil da Silvio ausgefallen ist. Und dann war ich zwar bester Deutscher auf 15, aber war halt auch kein Mega-Ergebnis, ne? Und ich hatte halt hier und da immer mal so meine, dann habe ich ja ein Bundesliga-Rennen gewonnen, stimmt, in Daufne, hieß das, glaube ich, das habe ich ja damals gewonnen.
Genau.
Und ja, so ging das Jahr ja dann weiter und dann...
Nee, darauf wollte ich hinaus, weil ich eigentlich du hast das jetzt gerade so runtergespielt, aber ich hatte das so in Erinnerung, dass du auch, wie du gerade gesagt hast, Niedersachsen-Rundfahrt, dann das Bundesliga-Rennen in Hessen gewonnen, eigentlich noch ein sehr gutes Jahr hattest. Und ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, war es ja wirklich dann auch ganz knapp die Entscheidung dann halt für dich leider gegen dich, dass du nicht mit zur Straßen-WM gekommen bist, was natürlich mal für so die Juniorenfahrer so das Nonplusultra war, da Straßen-WM zu fahren. Wo ich mich aber auch, glaube ich, auch erinnern kann, dass der Bundestrainer Wolfgang Ruse eigentlich so gesagt hat, ja, wäre es ein hügeliger oder schwererer Parcours gewesen, dann wäre Mike sicherlich dabei, aber damals war ja der Parcours in Kopenhagen und dadurch war es halt eigentlich relativ klar, dass es ein Sprint werden wird und dadurch, dass du jetzt, sag ich mal, kein Sprinter bist, lief natürlich der Parcours ein bisschen gegen dich. Oder
ja, ich bin ja eigentlich eher so vom Fahrertyp eher so ein Puncher auch so, ja, so Bergfahrer, Puncher, aber eigentlich auch so eher der Etappenjäger, ne? Also das ist ja jetzt schon eher so mein Ding gewesen, ne? Aber ich weiß es noch ganz genau damals, das war ja Rothaus-Regio-Tour, ne? Auch wieder total hinter den Erwartungen hergefahren, so. Das war dann auch so das Kriterium, wo sie alle gesagt haben, da musst du noch einen raushauen. Wenn du da einen raushaust, bist du bei der WM. Und der Druck war halt so groß. Ja. Also ich habe mir den natürlich auch selber gemacht, ne? Also ich wollte das ja unbedingt. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass nach der letzten Etappe so war wieder so ein mageres Ergebnis. Und dann hat es noch gehießen, so du fahrst jetzt nicht mit zur WM. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin in die Seitenstraße gefahren. Ich habe so geheult, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Ich war so fertig. Ich wollte dann, ich habe ja dann auch meine Sachen im Hotel gepackt und bin aus dem Hotel raus. Da kamen ja auch noch deine Eltern und haben mit mir geredet so und ich hatte einfach keinen Bock mehr, ich wollte einfach nur noch weg.
Ja, stimmt, so war das, ja. Ja, ja, das ist auch sau hart, muss man sagen. Also WM dabei sein ist halt immer wirklich das Nonplusultra. Und stimmt, genau, wir sind ja sogar beide für den BDR gefahren, fällt mir gerade wieder ein. Ist lange her, deswegen muss ich mich immer dran erinnern, bei der Rothaus-Regio-Tour. Stimmt, genau, ich weiß noch, ich war mit Benny Dietrich und Ruben Zipunke noch auf dem Zimmer, auf dem Dreierzimmer. Und wie du sagst, also ich kann mich noch dran erinnern, dass die erste Etappe war ein Bergzeitfahren und ich war, glaube ich, in den letzten 20 im Bergzeitfahren. Also ich bin gestartet und habe so richtig reingeschissen auch und dachte mir halt auch so, weil bei mir war es dasselbe, dass gesagt wurde, ja, Bahn-WM bin ich gefahren, aber wenn man ehrlich war, war die Bahn-WM eine Enttäuschung damals für mich, da bin ich nicht wirklich besonders gefahren und dann wollte ich halt unbedingt weil es da, sag ich mal, auch ein bisschen Knatsch dann gab mit der Bahntruppe und so, wollte ich unbedingt zeigen, so hier, so ungefähr, so jetzt zeige ich euch mal, was ich kann auf der Straße, und bin dann eine Regio-Tour auch gefahren und bin dann aber irgendwie von Tag zu Tag immer besser geworden und dann, ich glaube, ich habe jetzt nichts Riesengroßes abgerissen, aber war meistens so unter den ersten 10 zu finden, auch auf den Etappen dann. Und ja, dann als die Nominierung kam, weiß ich noch, dass ich mich auch sehr gefreut habe, aber ich weiß auch noch, dass wir damals zusammen mit Jan Dieterin, Pascal Ackermann zur WM gefahren sind und sozusagen eigentlich auch, wie man es eigentlich ja nicht macht, mit 3 Sprintern standen wir ja dann am Start, weil wir, war ja auch klar, Junioren, wie du gerade gesagt hast, da will jeder, will das Ergebnis haben, und es war so, Benny Dietrich ist dann noch gefahren, Juri Vasiljev ist gefahren, und ich weiß sogar noch, dass es dann sogar noch in Kopenhagen Stress gab, weil ja Juri da nicht nominiert wurde. Und ich weiß gar nicht, nicht Juri, Ruben nicht nominiert wurde. Ruben durfte das Straßenrennen auch nicht fahren, nur das Zeitfahren. Ja, ihr hört, ist ja auch nicht mehr ganz so wichtig jetzt, wer da alles nominiert wurde und was auch immer. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass es damals einen riesen Kampf gab, da es gibt halt nur 6 Plätze im Straßenrennen, ne? Und unter die besten 6 zu kommen, ist halt dementsprechend super, super schwierig. Ja. Da so, ja, aber ich weiß auch noch, dann nach der Rotas-Regio-Tour, da gab es dann noch dieses eine super schwere Bundesliga-Rennen ganz am Ende der Saison. Das hat doch dann Dings gewonnen, ja, alleine.
Ja, Karl Zuballa.
Ja, Karl Zuballa, genau. Das war, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ey. Ja.
Das war cool, so ein richtiges, richtig hartes Rennen mit so einem richtigen Anstieg, wie ich es aus dem Schwarzwald kenne. Es war so ein richtig harter Anstieg und es hat geregnet den ganzen Tag und Regenrennen waren ja schon immer mein Ding. Und da weiß ich noch ganz genau, dass dieser weggefahren sind am Anfang und ich wollte es allen zeigen, ich wollte allen zeigen, so, ihr habt mich nicht mitgenommen, ich schieße das Ding ab. Und ich wusste, ich hatte einen guten Tag erwischt. Und wir hatten ja einen riesen Rückstand, glaube ich. Und du und Benny, ihr habt auch wieder gepennt, irgendwie Scheiße gemacht oder so, keine Ahnung. Und ich wusste ganz genau, ich muss nach vorne, ich muss da Rambazamba machen. Und ihr habt euch dann einfach nur an mich gehalten. Was heißt nur? Ich war ja an dem Tag ultra stark. Ich weiß noch ganz genau, dass ich richtig viel von vorne gefahren bin, weil ich wollte da nach vorne hin. Ich wollte das Rennen gewinnen. Und dann bin ich richtig von vorne geschrubbt die ganze Zeit. Und dann war es dann so, dass wir in der letzten Runde bis auf 30 Sekunden oder so dran gekommen waren. Und dann sind wir immer näher und immer näher. Und dann war mir irgendwann klar, dass es schwer wird für mich noch zu gewinnen. Und dann habe ich resigniert. Und du und Benny seid dann noch nach vorne gefahren und du fährst, glaube ich, noch aufs Podium oder irgend sowas. Du wirst Zweiter. Und ich habe mir wieder durch meinen Kopf so den moralischen, so, ach, ich gewinne jetzt eh nicht mehr. Scheiße. Und habe dann die Flinte ins Korn geworfen. Du fährst, ich weiß noch, mein Vater stand am Streckenrand und sagt, Mike, was machst du? Du fährst jetzt hier seit 2 Runden voll von vorne und jetzt hörst du auf, so einen halben Kilometer vorm Ziel. Ja. Und ich war so komplett halt, hat halt auch alles mit reingespielt, so wieder die komplette Enttäuschung halt. Ja, und das war ja dann auch letzten Endes dann auch das, was mich dann halt auch eigentlich gehindert hat. Wenn wir ehrlich sind, war es ja nicht mein Unfall, der mich gehindert hat am Profi werden, sondern eher mein Kopf. Das zu verkopft
sein. Ja, aber ich glaube, sowas spielt ja auch alles zusammen. Also ich wollte jetzt auch gerade sagen, für die Hörer sozusagen, wenn wir jetzt lange über unsere Juniorenzeiten geredet haben, ich glaube, es war einfach, weil wir sehr gerne in Erinnerung schwelgen und das so viel Spaß gemacht hat. Genau, kommen wir zum entscheidenden Punkt langsam so ein bisschen. Du bist dann ja auch noch beim Team Bergstraße lange U23 gefahren.
Specialized noch ein Jahr mit Emanuel Buchmann.
Genau, Specialized. Ja. Genau, Specialized Concept Store auch noch, stimmt. Und dann 2-3 Jahre Bergstraße oder im letzten Jahr ist das ja irgendwie Team Basso noch irgendwas.
Ja.
MLP und ja, aber genau, aber lass uns doch mal kurz über deinen Unfall reden und dann, ich glaube, weil das spielt ja alles zusammen so ein bisschen, so ein Unfall. Und dann, wenn man, weil die uns jetzt zuhören, die werden es jetzt schon gemerkt haben, Am Können lag's nicht. Du warst sau stark, aber der Kopf hat halt manchmal nicht so mitgemacht. Und das ist aber zum Beispiel auch was, um was ich, wenn ich jetzt auf mich dann wieder schaue, was bei mir halt einen riesen Unterschied gemacht hat, so im Nachhinein, war, glaube ich, wirklich, dass halt mein Papa ganz oft dabei war und mir halt zum Beispiel da entscheidende Tipps gegeben hat, immer, ne? Wo man cool bleiben soll, wo man taktieren muss, wo man mal Gas geben muss. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist halt so ein Vorteil gewesen, weil ich in manchen Situationen war ich wirklich so und war dann so, ah ja, das ist so eine Situation, wo mein Vater mir gesagt hat, wenn das und das passiert, dann muss ich das und das machen, so. Also wie so ein Handbuch, sag ich mal, so ein bisschen. Und das ist natürlich, wenn man, ja, das, da habe ich das Glück gehabt, dass ich das hatte, hatten viele aber nicht, aber ja.
Plötzlich, mein Papa genau tatsächlich selber auch viele Vorwürfe dann immer gemacht, ne? Der hat dann zu mir jetzt immer gesagt, ach Mensch, hätten wir das doch alles damals gewusst, hätte ich dir mehr Tipps geben können und so. Und dann habe ich auch immer gesagt, hey du, so ist es halt, ne? Das ist halt so, wie es ist, ne? Und er hat halt immer gesagt, ja, er hat keine Erfahrung. Und mein Vater hat ja auch ganz spät erst angefangen. Wir hatten ja alle gar keinen Plan, ne? Und meine Eltern waren ja immer so, ja, fahr einfach Fahrrad und hab Spaß. Aber du musst trainieren, sonst darfst du nicht zum Rennen. Das war so das einzige Kriterium. Du gehst nicht und trainierst zum Rennen, sonst machst du deinen Körper kaputt. So, das war das einzige Kriterium, ja. Und das war das dein Vater, aber auch... Ich, immer wenn jemand mich was oder immer wenn jemand über Erik redet, ich sage jetzt mal Erik, da habe ich immer so diese Erinnerung, wenn ich mit dir mal in Malle war und mal mit deinem Papa trainiert habe, so ein sympathischer Mensch und so zurückhaltend und so ruhig, so, das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, so, das ist mir immer noch sehr im Gedächtnis geblieben, wo wir mal, er und ich zusammen trainieren waren und dann dein Vater, der, ich würde jetzt fast sagen, der Fuchs von Mallorca, ne? Das ist so, hier, schon mal da, eine Gruppe da, diese Gruppen, wo immer durch diese schmalen Seitenstraßen fahren. Ja, so Triathleten, so 30 Mann-Gruppen. Ja, so brutal, so. Und dann sind wir da hinten dran gefahren und es war einfach cool und entspannt. Also das ist mir auch echt im Gedächtnis geblieben.
Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Mein Papa ist immer in Mallorca. Und gerade im Winter, okay, diesen Winter natürlich jetzt nicht, aber ne normalen Winter auf Mallorca, er schafft es immer irgendwie eine Gruppe zu erwischen. Ich glaube, das ist so sein, er steht auf, er weiß auch schon ganz genau, ich muss um 10 Uhr noch was losfahren, weil dann kommen meistens die Gruppen aus der Richtung und da muss ich so, und dann fährt er so richtig so, okay, die Gruppe heute nicht, dann bin ich gestern mitgefahren, auch heute fahre ich mal hier mit so. das kann er schon gut, das kann er auf jeden Fall schon gut, das ist ein richtiger Fuchs, immer um die Gruppen abzupassen, das stimmt. Naja, genau, aber kommen wir nochmal zurück, ich weiß nämlich gar nicht mehr ganz genau, wann der Unfall passiert ist und wie das dann alles war in der U23-Zeit, aber da wollten wir ja kurz drüber quatschen.
Ja, also ich bin ja dann, habe ja dann 2015 dann eingesehen, ich bin ja dann auch Tour de Aserbaidschan gegen Roglic gefahren und bin dann aber über Platz 30 nicht mehr hinausgekommen, so. Das war dann ganz klar so, nach dem Jahr habe ich noch versucht, überall Bewerbungen hinzuschreiben, so einfach nur, ich will irgendwo hin, so, damit ich nochmal ein Jahr versuchen kann, nochmal alles, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Aber dann war es ja auch, glaube ich, so, dass von 2015 auf 2016 so einige Teams aufgehört haben, da war auch ein großer Umbruch. Und dann war es halt so gut wie unmöglich, irgendwo international was zu kriegen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ja, 2016 dann nochmal ein Jahr für Basso Bikes zu fahren, also quasi das Werksteam. Es war ja dann halt kein KT-Team mehr, sondern einfach nur so just for fun. Und ich hatte ja noch meine Ausbildung, die habe ich ja parallel die ganze Zeit gemacht, in der öffentlichen Verwaltung. Und dann bin ich dann tatsächlich, habe ich dann bei einer Rundfahrt im Februar eine Etappe gewonnen. Und da war ich halt auch so, okay, jetzt, wo es nicht mehr drauf ankommt, jetzt gewinne ich dann, ja. Und so war es dann halt auch, ne? Dann war so der Druck weg. Und dann hatte ich einfach Spaß am Radfahren wieder. Und hab dann halt ordentlich trainiert, alles drum und dran. Bin dann auch hier bei ein paar Elite-Rennen um die Ecke aufs Podest gefahren und so. War dann auch gut. Und dann war ja 2 Tage vor der DM Profi, die war auf dem Sachsenring, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Und dann bin ich mit dem Zeitfahrrad freitags nochmal gefahren, weil ich immer gerne mit dem Zeitfahrrad gefahren bin. Wer fährt nicht gern mit 80 mm Laufrädern? Ne? Und dann gibt es bei uns so eine Straße, das ist so eine alte Bundesstraße, die läuft parallel zur richtigen. Und da kommt man von so einer Auffahrt, kann man runterfahren, also Schwung holen und dann geht's kerzengerade für, was weiß ich, 5-6 Kilometer. Also komplett freies Feld, du siehst alles, es ist eine gerade Straße. Und ich bin dann halt losgefahren, war gerade in meinem dritten Intervallset, schön in der Aero-Position. Und das nächste, was ich dann wirklich weiß, ist so, ich sehe dieses riesige Rad vor mir. So, und ich bin im Auflieger drin mit knapp 50, ne? Und dann war dieses Gefühl ist noch so komisch, weil ich habe das noch alles drin. Ich kann mich da auch wirklich an jede einzelne Sekunde daran erinnern. Dieses Gefühl, dass dein Kopf sendet ein Signal an deinen Mund und du willst was sagen, aber du kannst gar nicht mehr, weil es so schnell geht. Und das, was mir eigentlich mein Leben gerettet hat, war das Umgreifen von der Zeitfahrposition zur Bremse, weil da habe ich die Schulter ein paar Zentimeter nach vorne geschoben und die ist dann zuerst aufgekommen. Die ist auch immer noch an der Stelle von der Clavicula, also vom Schlüsselbein, ist das immer noch taub. Also die ist da zuerst aufgekommen und hat dann die ganze Energie quasi absorbiert. Und ich bin ja dann mit 50 ungebremst voll in dieses Rad reingescheppert von diesem Traktor. Der ist einfach aus dem Feldweg rausgefahren und hatte mich sogar gesehen, hat er das später dann der Polizei auch erzählt, dass er mich gesehen hatte und aber halt trotzdem rausgefahren war. Und ich bin da halt voll reingescheppert, bin dann mit dem Gesicht, also mich hat es dann so komisch gedreht, das Vorderrad ist halt weggeklappt, dann bin ich mit dem Gesicht in diese Glaskabine eingetaucht und es ist ja eigentlich so Sicherheitsglas, das geht ja nicht kaputt. Aber der Aufprall war so groß, dass ich das ganze Glas halt eingedrückt habe und quasi mit meinem Kopf auf seinen Schoß geflogen bin und dann mit dieser gesamten Scheibe dann auf dem Boden und dann lag ich halt da, ne? Und dann hatte ich ja so einen offenen Schlüsselbeinbruch. Der Arm lag dann komplett verdreht irgendwo, wo komplett anders so. Und das Schlüsselbein macht ja so Bewegungen, ich glaube ab 60 Grad oder irgend sowas. Und der lag dann halt irgendwo und ich konnte den ja nicht zurückmachen, ne? Weil das Schlüsselbein stand halt aus dem Körper raus. Dann ist das, mein Gesicht war ja komplett zerschnitten, da lief das Blut aus allen Poren raus. Ich hatte ja gerade 170, das ist überall lang gelaufen so, und hat meine Augen verklebt, in meine Ohren rein. Dann lag das Fahrrad in drei Teilen unter mir. Also das war die Hölle. So, und das Schlimmste eigentlich an allem, es hat sich wirklich so angefühlt, als wenn einer von hinten kommt, das kennt man ja, und so einen drückt. Du weißt, ich habe mir neulich mal ein paar Podcasts von dir angehört, von wahrscheinlich so Ringer oder Schwimmer, wenn die mal hinter einen gehen und so richtig zudrücken, kennt man vielleicht von früher. Das hat sich so angefühlt, als ob mein Körper sich ganz langsam wieder so ausdehnt. Und dann hatte ich ein Loch in der Lunge und halt natürlich, klar, das war ja alles komplett zerstört. Ein Loch in der Lunge, drei Rippen waren gebrochen, drei Brustwirbel, die Lunge war gequetscht. Und dann durch dieses Loch in der Lunge und Puls 170 hatte ich natürlich so eine hohe, ich wollte atmen und dann kannst du aber nicht. Und dann schaltet bei dir der Kopf komplett ab. Du bist dann nur noch so Zuschauer von außen. So dein Kopf schaltet komplett ab, der macht alles, dein Körper macht alles nur noch allein und dann fängst du halt so an, so richtig panisch zu werden. Und dann habe ich halt in dieser Verzweiflung Luft zu kriegen, halt mit meinen Händen und mit meinen Füßen so auf dem Boden rumgekratzt und habe dann die ganzen Scherben mehr in meine Gliedmaßen halt reingerieben, ne? Und da waren meine ganzen Arme und Beine noch zerschnitten. Aber in dem Moment war das halt so dieses Schnappen nach Luft, so du willst halt Luft kriegen, aber du kannst nicht und dann kriegst du Panik. Da kannst du auch gar nichts mehr dagegen machen, dann drehst du komplett durch. Und es war halt so, dass das Rad lag ja dann unter mir und die Leute, da standen dann drei, vier Leute um mich herum und haben halt mich angeschaut und keiner hat sich halt getraut, was zu machen, weil aus meinem Gesicht ist das Blut so rausgelaufen. Mhm. Das war eine riesen Blutlache. Klar, mit Puls 170, Gesicht eh gut durchblutet. Das hat sich natürlich ausgebreitet ohne Ende und dann standen die Leute halt da, haben nichts gemacht und dann kam halt irgendwann die Polizei und die haben mir das dann später auch im Krankenhaus noch erzählt. Als die mich gesehen haben, haben die mich abgeschrieben, haben die gesagt, hey, das ist vorbei, da geht nichts mehr, ne? Und sind dann halt so da rumgestanden, haben mit dem diskutiert, ja, was ist denn jetzt passiert und so. Ja, er ist da rausgefahren und er hat mich gesehen und er hat ja gehupt, um mir zu signalisieren, er kommt jetzt. Und dann haben die gesagt, ja, das berechtigt sie jetzt da einfach rauszufahren, oder was? Und mein Glück war eigentlich, dass das ja, da war direkt links nebendran ein Fahrrad, also quasi eine Spur, die man gut als Fahrradfahrer benutzen kann. Aber die ist eigentlich für landwirtschaftlichen Verkehr ausschließlich. Und da fahren wir halt selten drauf, weil manchmal fahren die halt mit ihren Treckern dahin und lassen den ganzen Dreck auf dem Fahrradweg liegen. Ne? Und du kennst ja die großen Bollen dann manchmal, ne? Fahrst du. Ja. Und wenn du da nicht aufpasst und auf so ein Ding blöd drauf fährst, dann zieht's dir gerade mal schnell den Lenker weg. Ne? Und gerade mit dem Zeitfahrrad bist du ja eh nicht so agil. Ja, klar. Deswegen halt da auf der Straße und hey, 5 Kilometer geradeaus, was soll da schon Schlimmes passieren? Kein Mais, keine Bäume, da war nichts. Ja. Und er fährt dann halt raus und ich habe dann sogar noch selber, da war dann eine Frau, die war gerade auf dem Weg zur Arbeit, das war auch so eine Altenpflegerin und die hat geheult, die hat so geheult, als sie mich gesehen hat und die ist dann nicht mehr fertig geworden und die sollte eigentlich meine Mutter anrufen, das hat sie aber nicht hingekriegt, weil die hat so gezittert und dann habe ich ihr gesagt, jetzt gib das Handy her und dann habe ich selber meine Mutter noch angerufen, habe ihr dann gesagt, hey du, pass auf, ich lieg hier gerade und es sieht nicht so gut aus, aber ja, ich denke, ich schaff's. Und bis dahin hatte dann mein Körper auch schon alles selber gemacht. Das Problem, so habe ich es mir zumindest erklärt an der ganzen Sache, warum ich mich auch so gut an alles erinnern kann, normalerweise merkst du ja bei einem Unfall, oh, jetzt knallt's gleich, jetzt passiert's gleich. Und dann fängt dein Körper schon an, Adrenalin auszuschütten, du bereitest dich drauf vor, deine Muskeln fangen an, straffer zu werden und alles drum und dran. Und das hatte ich alles gar nicht. Ich fahre gerade in der TT-Position, schaue nach oben und das Rad ist da und baller da volle Kanne rein. Und dann hat es erst so 5 Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, so, ah, okay, jetzt wird's langsam besser. Und an dem Tag waren dann noch andere schlimme Verkehrsunfälle. Da war auch ein tödlicher Unfall mit einem Motorradfahrer. Sonst hätten sie mich im Helikopter geholt. So kam der RTW und es hat dann ein bisschen länger gedauert, weil halt dieser andere Unfall halt so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Dann lag ich da, glaube ich, so 20 Minuten oder so.
Och, und, krass, so lange.
Ja, ab so 10 Minuten weiß ich da nicht mehr viel, aber so die ersten 10 Minuten, die das Schlimme waren, die habe ich natürlich voll mitgenommen, ne? Und dann natürlich ins Krankenhaus und dann ging es halt, ging es dann nach Hause, oder beziehungsweise ins Krankenhaus und dann halt Bestandsaufnahme und dann ja, Halswirbel noch gebrochen, das war kritisch. Da haben sie gesagt, oh, eigentlich würden sie gerne notoperieren, weil das halt wirklich die Gefahr birgt, dass es halt das Rückmark verletzt wird und dass dann halt weitreichende Schäden noch halt auftreten könnten, wie Querschnittslähmung oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich dann eh komplett Game Over war, also alles kaputt und ich eh nur rumliegen konnte und nichts machen konnte, haben sie gesagt, ja, okay, sie lassen das jetzt mal für ein paar Tage und schauen dann mal, wie es weitergeht. Und als Sportler weißt du ja selber, das regeneriert alles so schnell. Nach ein paar Tagen haben sie gesagt, hey, was sollen wir da noch notoperieren? Das sieht, die Struktur fängt schon wieder an zusammenzuwachsen, das sieht sehr gut aus, brauchen wir jetzt nicht notoperieren, sonst hätten sie meine Wirbelsäule versteift. Eigentlich war so der Plan. Und meine Mutter hat dann dabei im ersten Moment auch gesagt, so, nee, das will sie auf keinen Fall, dass die Wirbelsäule versteift wird. Und ich war dann ja auch da heilfroh, weil das wäre halt echt ein, das wäre ein schwerer Eingriff gewesen, ne? Und dann war ich da erstmal mit Reha beschäftigt, ordentlichen anderthalb Jahre lang. Hab dann mein Abi nachgemacht, hab meine Ausbildung ein paar Monate vorher zu Ende gemacht. Hab dann mein Abitur nachgeholt und bin dann halt in Offenburg studieren gegangen, ja. Und da kam ja dann auch das mit Basso. Als ich dann diesen Unfall überwunden hatte, war ich mir erst unsicher, ob ich überhaupt wieder Fahrrad fahren will und was das überhaupt alles bringen soll. Und im Endeffekt kriege ich mein ganzes Leben, ist immer so hart als Radsportler, ne? Und jetzt passiert noch sowas, warum soll ich das überhaupt noch weitermachen? Und dann hat Basso mir damals angeboten, komm doch nochmal mit auf die Eurobike. Haben wir ja als immer gemacht, so die Rennfahrer mit auf die Eurobike, die können einfach besser über die Fahrräder erzählen. Dann haben sie gesagt, ja, komm doch mal mit auf die Eurobike nochmal. Dann habe ich gesagt, ah ja, okay, komm, ich gehe mit. Und dann bin ich mitgegangen und dann hat es mich halt wieder voll gepackt. Und dann war ich da für Basso bei einem Fotoshooting in Italien, damals mit einem anderen, ich nenne es jetzt mal Influencer, wenn das Wort so scheiße ist, mit Mason Hender, einem Australier, der war damals auch groß mit Basso. Kenn ich sogar. Ja, und der hat dann, ja stimmt, der ist mit dir Down Under als rumgefahren, hat mal ein paar Fotos gemacht, ne?
Genau.
Und ja, der hat dann der gesagt,
war bei uns, dabei.
Hey Mike, mach doch mehr. Mach doch auch mal was. Und damals war Basso halt auch gerade so im Neukommen so, ne? Die Söhne haben die Firma übernommen und haben so alles ein bisschen modernisiert. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, komm, wir wollen jetzt mehr Social Media und du als Brand Ambassador könntest ja auch ein bisschen mehr machen. Und da habe ich mich halt mit der Thematik auseinandergesetzt und hier und da. Und so kam das dann wirklich alles. Also wirklich von null angefangen und dann halt komplett hochgearbeitet. Und ja, so ist es dann gelaufen. Ich habe dann 2 Jahre den Außendienst neben meinem Studium noch für Basso gemacht. Also ich bin dann, es gab dann die Basso Bikes Testtour, da bin ich dann mit so nicht, wir haben ja diesen VW Multivan, der wurde von Basso beklebt, dann 10 Fahrräder rein und dann bin ich so die größten Shops in Deutschland, Österreich, Schweiz abgefahren und habe dann da diese Basso Bikes Testtour gemacht, wo du dann mit mir fahren konntest halt und die Räder testen und ich habe dir halt was darüber erzählt so. Das war eine coole Zeit, aber auch echt verdammt hart. Ne? Also diese Kilometer, die ich da im Auto abgerissen habe, die waren schon echt hart. Aber ich habe es halt gern gemacht, weil Fahrradfahren halt meine Leidenschaft ist und es über Fahrräder reden, es gibt halt nichts Geileres so für mich. Und deswegen habe ich das auch gemacht und da wollten die ja auch und es kam ja auch super gut an. Da war dann aber nach 2 Jahren, war dann okay. Und dann war das dann für mich mit Basso vorbei und dann bin ich in die USA zum Studieren. Hab dann USA studiert, ja, an der Auburn University in Alabama. Und dann kam ich zurück und dann sind wir jetzt eigentlich fast schon hier, ne? Dann noch hier so Corona-bedingt, habe ich gedacht, ich strecke mein Studium jetzt ein bisschen, damit ich im ein bisschen bessere Jobchancen halt hab auch ein Praktikum zu kriegen, ein gescheites für ein gutes Industrieprojekt. Und war dann aber letzten Endes so, dass es halt echt so gut wie gar keine Resonanz gab von vielen Unternehmen so irgendwie, weil Praktikanten so in so einer Zeit halt sich zu leisten, ist halt nicht gerade was die meisten Leute oder die meisten Firmen jetzt gerade daran denken. So, die wollen erstmal so ihr Zeug regeln und dann sich vielleicht um Praktikanten kümmern. Und dann bin ich halt hier in Hamburg gelandet, die waren super motiviert, hatten Bock auf mich und haben da wirklich so gesagt, ja okay, müssen wir uns noch um andere Mitbewerber Gedanken machen, hier und da. Und dann war ich so, ja gut, da war ich dann ehrlich und habe gesagt, ja eigentlich nicht. Ne? Also ich bin da zufrieden, wenn sie mich da nehmen, ja. Und dann haben sie halt gesagt, ja hier, Kniegelenke und so, und das Themengebiet war halt ganz spannend. Und jetzt bin ich hier in Hamburg, ja, und bin halt hier jetzt als quasi Junior-Ingenieur für ein halbes Jahr erstmal da und muss jetzt halt mehr oder weniger auch so in der nächsten Zeit auch mal was an meine Thesis denken. Ne? Ab und zu mache ich noch was als Model, war letztes Jahr für Adidas für die neue Cycling-Kollektion auch als Model unterwegs. Dann habe ich mal was für Tirol gemacht, für also die Ferienregion Tirol mit George Marshall, wird den einen oder andere auch kennen. Und das ist so die Story von Mike Mono.
Ja, ich wollte dich jetzt auch, also erstmal Respekt auf jeden Fall, dass du deinen Weg so gegangen bist. Und ich hätte jetzt einige Momente gehabt, wo ich schon gern eingehakt hätte, aber du warst so im Flow, da wollte ich nicht unterbrechen, ich kenne das. Auf jeden Fall wirklich großen Respekt dafür, dass du deinen Weg so gegangen bist. Und nochmal kurze Nachfrage, wann genau war denn eigentlich der Unfall? Ich dachte, das wäre dann noch viel früher gewesen, aber es ist ja dann gar nicht so lange her gewesen.
2016 tatsächlich.
Ah, 2016, ja, okay, das war ja gestimmt, das war dann genauso, ja, das war dann genauso noch Ende der U23-Zeit,
ja? Genau, also ein Jahr drüber und dann war der Unfall,
ja. Krass, ey. Nee, weil, also erstmal... Du hast es jetzt gerade so erzählt und ich habe eigentlich mit offenem Mund zugehört, weil das ja wirklich krass ist. Ich glaube auch für die Leute, die das dann hier im Podcast hören, die denken sich, oh mein Gott, warum fährt der wieder Rad und so, krass. Aber deswegen wollte ich da erstmal nochmal kurz fragen, da einfach, du hast es jetzt so locker von der Leber weg so erzählt, aber da so einfach wieder zurückzukommen, stelle ich mir auf jeden Fall nicht einfach vor. Und wie du auch sagst, also da muss die Leidenschaft zum Radfahren ja auf jeden Fall groß sein, dass du auch jetzt wieder so viel Rad fährst und das auch so zeigst und so. Und dafür auf jeden Fall Respekt. Und ist dir das leicht gefallen oder ging das, wie du gesagt hast, hat dich jetzt einfach wieder gepackt und dann ging das?
Also erst einmal war es ja natürlich das Anraten, du kennst es ja auch, für deinen Vater auch ein großes Thema, auch für die anderen ehemaligen Profis, abtrainieren. Das ist ja auch sowas, ja. Du kannst ja nicht von heute auf morgen aufhören, so, du kommst aus einem absoluten Spitzen, dein Körper ist ja eine Einheit, ne? Das ist eine absolute Maschine und dann kommst du da von Trainingszustand 120% auf null. Und dann liegst du halt 3 Wochen da und dann sagen die Ärzte halt, ja gut, dein Herz ist so groß, du musst eigentlich aufs Fahrrad, du kannst nicht rumliegen und nichts machen, du musst dich bewegen, sonst wirst du Herzrhythmusstörungen kriegen oder Probleme. Und dann saß ich tatsächlich nach dem Unfall nach 6 Wochen wieder auf der Rolle, das erste Mal. Krass. Ich hatte dann noch einen Gips, ja gut, ich hatte noch auch an den Händen was, da waren auch ein paar Sachen gebrochen und dann hatte ich einen Gips halt und dann bin ich auf der Rolle gesessen, dann die Platte halt, also das Schlüsselbein zusammengeflickt und dann bin ich halt auf der Rolle eine halbe Stunde und so gefahren und es war, also es hat sich so angefühlt, als müsste ich laufen auch neu lernen, weil ich lag halt erstmal nur rum und dann hat natürlich alles abgebaut, auch wenn es eine verdammt kurze Zeit eigentlich ist, wo ich nur rumgelegen bin, war die Effekte auf mich waren so groß, ich bin so vielleicht 100 Meter gelaufen und musste 3 Stunden schlafen. So, das war,
glaube ich,
war unfassbar hart, wie der Kreislauf abgebaut hatte, die Muskulatur war noch vorhanden, war eigentlich alles tipptopp. Also im Krankenhaus habe ich manchmal auch so gepostet, so für mich selber, so, ah ja, die Beine sehen noch gut aus. Ja. Und dann komm ich da raus und es geht gar nichts mehr. So, ich war null, ne? Also das stellt man sich immer so blöd vor, aber ich bin eigentlich so ein Typ, ich schlafe eigentlich immer nur so zwischen 7 bis 6 Stunden jeden Tag. So, und es ist gut, wenn ich mal 6 oder 7 Stunden schlafe. Und in der Zeit habe ich aber so viel geschlafen, weil ich immer permanent erschöpft war und es ging lange Zeit auch so. Ich hatte dann auch wirklich mit der Reha noch lange zu kämpfen, weil ich da dann halt auch immer wieder Knacken überall hatte, dann die Platte oben im Schlüsselbein hat immer Probleme gemacht, das war dann noch nervig. Aber dann wirklich mit dem Unfallort selber hatte ich gar keine Probleme. Das war ja meine Daily-Strecke, die ich schon, also ungelogen mal, ungelogen bestimmt 5000 Mal gefahren bin. In meinem ganzen Leben ist das so die Strecke, wo du eigentlich jeden Tag, wenn du trainierst, dran vorbeifährst. So, und da bin ich dann auch hin und da mache ich immer Witze, wenn wir da vorbeifahren, das sage ich immer, auch wenn ich nicht gestorben bin, ja, sage ich immer, das ist die Mike-Egger-Gedächtniskreuzung. Ich mache immer ein Kreuz, halt so einfach für mich halt. Ich hatte nur ein Erlebnis, wo ich eine Art kleinen epileptischen Anfall hatte. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich was vom Unfall gemerkt habe. Da kam ein Traktor auch von der Seite, das gleiche Szenario, und da hat mein Kopf wie ausgesetzt. Und dann musste ich halt auch anhalten, weil ich so eine Art Anfall hatte und musste mich kurz hinstellen und kurz warten, bis das vorbei war. Und dann derjenige, wo dann dabei war, hat auch gesagt, ist alles okay und so. Und dann war ich auch so, du, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich kann es dir nicht sagen. Und das war aber auch das einzige Erlebnis, wo ich dann wirklich dann für mich dann so gemerkt habe, okay, da ist schon noch was im Kopf drin. Aber war dann alles, ging dann relativ schnell, ja. Und dann habe ich mich halt wieder hochgearbeitet, ne.
Ja, naja, auf jeden Fall, ich finde es krass so zu hören, vielleicht ist es auch einfach so eine Annahme von außen, dass man so denkt, ey, das muss man ja ewig aufarbeiten und krass, vielleicht macht man auch manchmal einfach und dann läuft's wieder, aber deswegen auf jeden Fall finde ich das eine geile Story, dass du dir das hier im Podcast erzählst und ich glaube, das gibt auch vielen Leuten, die vielleicht mal einen Unfall hatten und jetzt ja, überlegen, mache ich es wieder, vielleicht Mut, hoffe ich mal, oder halt auch einfach allgemein, Leute, passt auf jeden Fall auf im Straßenverkehr, dass du dich da so zurückgekämpft hast so und jetzt wieder so den Spaß daran gefunden hast so und finde ich wirklich hohen Respekt von meiner Seite aus. Das Zweite, was ich ja noch gesagt hätte, wo ich mal kurz drüber sprechen wollte, ist, es klingt immer so hart, aber wenn man ehrlich ist, geht es ja 98% so, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe Glück gehabt, dass es bei mir gereicht hat, Profi zu werden und dass ich auch immer noch Profi bin. Du bist eins der Paradebeispiele dafür, finde ich, wo man sagt, ich muss zum Beispiel auch gerade, als wir geredet haben, an einen guten ehemaligen Freund von mir denken, Kai Exner, der auch immer so ein Riesentalent war und halt auch von den Werten her irgendwie alle an die Wand gefahren ist, bei dem es auch durch den Unfall, Sturz auch bei Paris-Roubaix im Rennen und dann ja ein bisschen, sag ich mal, Probleme gehabt, da zurückzukommen. Und dann war irgendwie einmal so ein bisschen der Wurm drin, auch im Kopf, wie bei dir auch ähnlich. Und dann lief es irgendwie nicht mehr so und es hat halt irgendwie nicht gereicht. Muss man halt aber, so hart wie es klingt, ist ja die Realität. Ich meine, wir haben gerade darüber geredet, wie viele bei uns gut waren und wie viele wir in der Nationalmannschaft waren und wie gut wir uns verstanden haben. Im Endeffekt, aus den ganzen Jahrgängen, bleiben ja wirklich nur einzelne übrig. Und für die meisten reicht's halt leider nicht. Deswegen Frage an dich da. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp an die aktuellen Nachwuchsfahrer, wie man damit umgeht oder vielleicht Leuten, denen es ähnlich geht? Oder sagst du, ja klar, das war hart, aber hey, ich habe dann andere Aufgaben für mich gefunden, weil das ist ja mal so eine Sache, die kann ich nicht beantworten, weil es bei mir halt irgendwie geklappt hat. So, das hört sich zwar blöd an, aber
ja,
ist ja so.
Ja, nee, du, das muss man ja auch offen und ehrlich sein. Das ist halt so die Auslese. Also da muss man auch wirklich ganz klar sagen, so auch nach dem Unfall hat sich bei mir, ich habe dann halt auch viel mit Büchern Zeit verbracht, halt übers Leben und die ganzen Sachen und du fängst halt an, über alles nachzudenken und was hast du, also ich war wirklich, wo ich dann auf dem OP-Tisch lag, war ich wirklich unzufrieden mit meinem Leben, so da habe ich mir gedacht so, und was hast du jetzt all die Jahre gemacht in deinem Leben so? Und hab alles Revue passieren lassen und die ganzen, natürlich fallen einem dann eher die negativen Sachen ein als die positiven. Ja, dann liegst du da und denkst so, bin ich jetzt zufrieden so? Und da habe ich wirklich so richtig Schiss gekriegt, dass ich nicht mehr aufwache, weil es kann ja, klar, es ist jetzt ein kleiner Eingriff, aber kann natürlich immer passieren, dass du da irgendwie nicht drauf anspringst und dann wachst du nicht mehr auf. Und dann habe ich so gedacht, bin ich jetzt wirklich damit zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist bis jetzt? Und halt immer so auch, wie ich mich selber unter Druck gesetzt habe und wie hart ich war immer mein härtester Gegner, so. Ich wurde eigentlich selten wirklich extrem von außen unter Druck gesetzt, außer jetzt im BDR. Da hat man schon ab und zu sein Fett weggekriegt, ja. Aber es war dann meistens echt so, dass du dich selber immer unter Druck setzt und da muss man halt echt sagen, dass man fair zu sich selber sein muss. Vor allem auch. Und nicht immer auf Daten und Sachen schauen, sondern wirklich Spaß haben an der Sache. So, ich habe auch mein Leben ein bisschen, also jetzt gerade durch Instagram immer größer geworden ist, ich sehe mich nach wie vor nicht als Influencer, weil ich dafür noch zu klein bin und Fahrrad eigentlich eine Nische ist, Aber ich habe dann halt versucht, auch ein bisschen persönlichen Einfluss reinzubringen und ich habe auch meine Ups und Downs. Das ist menschlich und normal. Nicht jeder natürlich kann jeden Tag perfekt sein. Auch wenn es auf Social Media immer so aussieht, oh, schon mal der fährt der und der rum. Ja, ich wohne halt im Schwarzwald. So, okay, ja, dann ist halt schön immer jeden Tag, ne? Aber das Leben ist halt nicht so, wie es auf Social Media scheint und man muss da wirklich wissen, was man sich selber wert ist und sich nicht immer selber fertig machen und wirklich mal gezielt auch an sich selber arbeiten und die Zeit nicht vielleicht mit Trainingsanalyse und Software und allem Schnickschnack verbringen. Lustige Side-Story. Ich habe letztes Jahr meine besten Wattwerte meines ganzen Lebens vor 2 Jahren in den USA gefahren. Da bin ich mit 62 Kilo über 20 Minuten 370 Watt gefahren. Nee, ja, das waren 28 Minuten 370 Watt mit 62 Kilo, ja. So. Und da habe ich maximal 5 bis 10 Stunden die Woche trainiert. Natürlich kannst du mich jetzt nicht zu einem 200-Kilometer-Rennen schicken und ich gewinne das. Aber für so 1,5 Stunden kann ich wirklich ballern ohne Ende. Und das ist auch das, was sich gut in den Alltag von einem Arbeitnehmer integrieren lässt. So dieses Konstante, jeden Tag. Ich fahre jetzt auch gerade immer morgens zur Arbeit eine halbe Stunde und abends wieder nach Hause eine halbe Stunde. So, das ist mein Training unter der Woche. Und am Wochenende gönne ich mir dann auch mal längere Touren. So, und da muss man halt einfach wirklich Zeit für sich nehmen und selber in sich reinhören, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Du kennst es, wir waren zusammen auf Malle, wir haben auch schon zusammen einen drauf gemacht, ja, so, ja. Da lernt man halt raus und irgendwann sagt man halt so, okay, auch mit meiner Ernährung, ich hatte immer so ein bisschen Gewichtsprobleme, auch in der U23, mal immer so 2 Kilo zu viel und so, das klingt immer blöd, aber in so einem dicht bepackten Leistungsspektrum, wie wir uns bewegt haben, sind 2 Kilo eine Welt. Du weißt es ja selber, ja. 2 Kilo ja, mehr oder weniger, das hat extreme Auswirkungen. Und jetzt, wo ich eigentlich gar nicht mehr drauf achte, sondern nur noch das zu mir nehme, was mir auch wirklich gut tut, wo ich auch wirklich sage, okay, das habe ich das Gefühl, das brauche ich, habe ich gar keine Probleme mehr. So einfach so diese Lockerheit wirklich zu haben und auch immer daran zu denken, wenn es nicht mit Spaß kommt, dann kommt es anders doch gar nicht, ja. So, ja, das muss wirklich Spaß machen. So, das klingt zwar immer blöd, da muss auch schon Ernsthaftigkeit dahinter sein. Du wärst auch nicht Profi geworden, wenn du dich mal nicht... Das klingt zwar bei dir auch immer so ein bisschen... manchmal machen sich die Leute ja auch immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, lustig über dich, so. Ja, klar. Larifari, so. Aber du kannst halt auch schon echt wirklich diszipliniert sein. So wie du... Ich habe mir auch den Podcast von dir angehört, wo du gesagt hast, so, und das war so was Typisches, die Story kannte man früher immer von deinem Vater. So, alle waren im Hotel und dein Vater ist noch eine Stunde länger gefahren. So, das war auch so eine Story, die blieb mir immer in Erinnerung. Wo alle immer so gesagt haben, ja, die Legende so und so besagt, dass Erik immer eine Stunde länger nach jedem Training gefahren ist wie die anderen. So, ja, und das kannst du ja auch. Und da gehört halt auch einfach, wenn man Profi sein will, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dazu. Und das war auch noch ein Spruch von deinem Vater. Das fällt mir jetzt gerade alles ein, Wahnsinn. Da hatten wir ja immer diese Vorträge vom BDR abends. Immer in diesen Hotellobbys, weißt du das noch?
Ja, klar, stimmt.
Und der BDR hat es mal gerade wieder verplant, irgendjemand zu organisieren. Und dein Vater war halt gerade da. Und ja, dann weiß ich noch, ich weiß nicht, ob es Taude oder Rusa war. Ja, Erik, erzähl doch du noch irgendwas. Nee. Und dein Vater hat so komplett so unvorbereitet. Ja, was soll ich jetzt den Jungs hier erzählen? So, denkt immer dran, zum richtigen Zeitpunkt ernst zu sein. Und zum richtigen Zeitpunkt locker zu sein. Das war so ein Spruch von deinem Vater, der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. So. Und es war's, dann war seine Rede vorbei und alle waren, okay, krass. Ja, stimmt.
Ja, so. Ja, aber ich finde, das schließt ja auch wieder mega gut so den Kreis so ein bisschen zum Anfang, wo wir geredet haben, diese Unbekümmertheit. Das ist genau das, was ich auch so sehe. Also ich meine, klar, im Winter lange trainieren und hart sein zu sich selber und so, natürlich, aber dann halt auch mal, wenn man weiß, nächsten Tag ist Ruhetag und so, auch mal ein Bierchen trinken oder mit den Jungs mal einen drauf machen und diese Lockerheit, vor allem den Spaß dabei, weil diese ganzen Trainingslager und auch die ganzen Momente kommen ja auch nicht zurück so. Und das ist zum Beispiel, was ich glaube, du hast ja auch noch viel Kontakt mit Jascha Sütterlin so, wo auch der Profisport immer mehr in die Richtung geht, dass für diese Lockerheit und die Unbekümmertheit halt immer weniger Platz bleibt, leider. Und
es ist dann halt Business, deswegen, ne?
Business. Es wird halt Business. Und deswegen sage ich halt auch so, in den Junioren, da war das halt so für mich so die, da war das Gefühl, natürlich hat man das schon ernst gemacht, so, aber es war halt ein ernst betriebenes Hobby, so würde ich es mal nennen, weißt du? Und deswegen hat es, glaube ich, auch gerade zu der Zeit so viel Spaß gemacht. Und genau, diese Unbekümmertheit, die darf halt nicht fehlen und Spaß dabei haben, natürlich ernst machen. Aber ja, ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich geklärt. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, deine Lebensstory ist auch beeindruckend. Du bist ja immer noch genauso alt oder jung wie ich. Wir haben noch viel Zeit, unsere Geschichte weiterzuschreiben. Und ich habe hier, jetzt ist gerade 19 Uhr übrigens, und um 19.15 Uhr habe ich Riders Meeting, deswegen muss ich langsam zum Punkt kommen. Aber eine Sache, über die ich mit dir noch auf jeden Fall sprechen will, was ich auch am Anfang kurz angekündigt hatte, ist ja, dass du genauso wie ich eigentlich ziemlich Social Media affin bist und unter deinem Instagram-Kanal oder auch deinem eigenen YouTube-Kanal Mike Mono ja schon eine große Fanbase angehäuft hast. Ja, wo bist du gerade? Irgendwie 70, 75.000 irgendwie so um den Dreh auch,
ich glaube, ne? 73.000 Follower habe ich jetzt. Das ist jetzt der aktuelle Stand, ja.
Krass auf jeden Fall. Und du lädst auf jeden Fall viele, viele Videosequenzen hoch, wo du auch Werte einblendest, wie Geschwindigkeit, Watt, solche Sachen halt. Und vor allen Dingen auch so, was ich halt cool finde, so, ich glaube, du inspirierst viele Leute zum Radfahren und zeigst da den schönen Schwarzwald bei dir in den Videosequenzen und erklärst auch ganz oft so diese Handzeichen, so dieses 1x1, warum machen Radfahrer, was sie machen, wie bewegen wir uns, wie fährt man eine Kurve, so ein bisschen so how to ride your bike, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, ich hatte das mal in dem Podcast gesagt, als Alina Jäger da war, dass es im Radsport meines Erachtens nur so richtige nur oder viele Frauen gibt, diesen Bikefluencer-Business nachgehen, sag ich mal. Dann ist mir natürlich, würde ich natürlich lügen gestraft, weil mir dann auch einige geschrieben haben darauf, hey, nee, es gibt doch auch zum Beispiel Mike, der ist doch ein gutes Gegenbeispiel sozusagen, wie man als Mann einen coolen Instagram-Radsport-Content macht und so. Und das wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz highlighten. Du bist
auf jeden Fall auch gar nicht so auf der falschen Spur. Ich meine, wir sind ja alle nicht blöd, ne? Also du hast es ja auch schon im Podcast mit Alina gesagt, es geht natürlich auch ums Aussehen. Das ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist so, ja, funktioniert nee, das, die das Welt, so funktioniert klar. Social Media. Ne? Also das ist ganz klar.
Soll schön
das,
aussehen.
Ja, da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Man muss sich halt immer nur selber bewusst sein, dass das immer nur die schönen Seiten des Lebens sind. Und dass es bei einem Mike Mono und einer Alina Jäger auch nicht immer berghoch geht und auch nicht immer toll ist. Ne? Also ich war auch 2 Wochen in Quarantäne. Mein Vater hat den britischen Virus abgekriegt. Ne? Ich hätte anfangen müssen mit Arbeiten montags und konnte dann aber nicht, weil ich in Quarantäne war. Ne? So, ja, das sind so die Geschichten des Lebens. Also bei uns läuft auch nicht immer alles super. Ne? Und,
Nee, natürlich, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, aber ich glaube, jedem ist so bewusst, dass, also ich sag mal, ich habe heute auch wieder ein Video aufgenommen, wo ich in Belgien hier, wir haben ein kurzes Recon gemacht und wie ich mit meinen Jungs hier trainiere und es sieht halt cool aus so, aber trotzdem sind wir alle nervös und angespannt, weil hier morgen Klassiker ansteht und wir wissen alle, wie hart ein Klassiker ist, so, weißt du, ich meine, also das eine ist ja, das sind halt einfach immer so, nur so Momente und das mag ich ja auch und man nimmt einen Moment auf, der irgendwie gerade schön aussieht, cool ist, irgendwie man ballert irgendwo lang, sieht cool aus so, das spiegelt aber natürlich nicht dein Inneres wieder oder so, aber trotzdem lässt man halt die Leute ein bisschen teilhaben, hier bin ich gerade, das mache ich gerade so
und
das ist ja auch das Coole, ja.
Du halt auch, als du hast so geile Orte. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte früher schon die Möglichkeit gehabt, so irgendwie fände ich es cool, wenn ich das gehabt hätte, aber irgendwie auch nicht, weil dann hättest du es vielleicht nicht mehr wahrgenommen wie jetzt. Aber wenn ich dran denke, 2012 meine ich mit Specialized, China, Japan, so das sind Orte, da kommst du in deinem ganzen Leben nicht mehr hin. Und so das zu teilen mit anderen ist halt was Tolles, ne? Das motiviert halt auch ungemein, wie du schon sagst, ja. Und das soll halt auch eigentlich Ziel meines Channels sein, die Leute zu motivieren und sie nicht. Genau. Vielleicht das noch ganz kurz. Das sieht immer ultra spektakulär aus, wie ich die Abfahrten fahre. Aber das schreibe ich ja oft unter die Videos drunter. Ich fahre da mein ganzes Leben. Ich kenne jede Kurve, ich kenne jeden Stein, ich kenne alles. Und es sieht immer so krass aus, oh, schau mal, wie schnell der fährt und so. Aber da ist immer ganz viel Respekt dabei. Ganz viel Respekt, und ich kalkuliere immer zweimal mit dem Gegenverkehr und mit allem anderen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, irgendwie nochmal auf dem Asphalt zu landen. Und das sage ich auch immer, ich mache ja auch Nachwuchs ein bisschen, also ich bin kein offizieller Trainer. Aber die ganzen Jungs, mit denen, die damals 10 waren, wo ich 18 war, die kommen jetzt alle in ein Alter, wo sie auch anfangen, richtig Rad zu fahren, Mountainbiker. Mhm. Hier Shoutout auch an Piermin Benz, der jetzt gerade bei dem, ich weiß gar nicht, ist ganz komisch, der ist ja Zweiter irgendwo geworden, österreichische Radbundesliga. das, also die ganz komische Zeiten, in denen wir uns bewegen, also sowas hätte es früher nicht gegeben. Und mit denen trainiere ich halt auch, und den Jungs sage ich das auch immer, und das lege ich denen immer ins Herz auch, weil man merkt trotzdem, dass man das denen sagt, die, sobald es dann anfängt mit wattgesteuertem Training und allem drum und dran, da schaltet es dann bei vielen aus und sie hören auf, Spaß zu haben und auf ihren Körper zu hören. Und dann geht's halt los. Und dann wird nur noch trainiert. Und was ist mit dem Spaß? So, und das erinnert mich ganz oft an mich selber früher. Und da sage ich immer, hey, Jungs, bleibt locker, habt Spaß und macht euch nicht zu arg verrückt. Ne?
Voll, voll. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall die große Message dieser Folge hier. Lasst euch nicht unterkriegen, geht euren Weg. Und vor allen Dingen bleibt habt immer Spaß an der Sache. Wie du es gerade gesagt hast, wenn man keinen Spaß hat, dann ist das Ganze auch irgendwie nicht zielführend und wird dich nicht weiterbringen, weil früher oder später wird es einfach nicht erfolgreich, oder man verliert den, oder man sieht einfach ein, okay, das bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Deswegen sage ich nochmal, checkt auf jeden Fall Mikes Insta-Kanal aus. Ich packe den auch in die Shownotes auf jeden Fall. Und Mike, ich freue mich super. Krass, dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Ich hoffe und ich glaube, das wird sehr viele Leute inspirieren da draußen. Und ich hoffe, dass wir beiden uns wie in Mallorca vielleicht demnächst auch mal wiedersehen. Entweder wenn ich mal bei dir in der Ecke bin oder wenn du bei mir in der Ecke bist, dass wir auch mal zusammen was trinken und hoffentlich auch Corona irgendwann im Sommer nicht mehr so ein großes Thema ist und dass wir alle wieder rausgehen können und alle mit unseren Freunden was trinken. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir beide das auch mal schaffen wieder dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall, Rick. Wirklich danke für die Einladung nochmal. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Einblick geben und auch die gewisse Lockerheit bringen, die so manch einer da draußen braucht. Ja. Und super gerne immer für Rides zu haben und für alles. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht, nochmal über die alten Zeiten zu reden. Ja.
Ja, mir auch. Deswegen von meiner Seite aus, ich sag schon mal Tschüss und du hast das letzte Wort. Gerne nochmal, was auch immer dir im Kopf rumschwingt, darfst du gerne nochmal verlieren jetzt im letzten Satz.
Keep riding, keep smiling. In diesem Sinne, ciao.